Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Diesmal dachte ich mir, was kann man denn so mit der Zahl 227 noch so anstellen? Und dann habe ich einfach mal geschaut, was denn so am 22.07. so alles in die Kinos kam. Und stehen geblieben bin ich im Jahr 1983. So, was meinst du denn, Alex, kann an diesem Datum in die US-Kinos gekommen sein? 1983.
Keine Ahnung, der letzte Star Wars.
Ja, das wäre nicht schlecht. Das ist das gleiche Jahr. Ich gebe dir mal noch einen Tipp. So Sonne, Strand, Achtung, offene Gewässer, Dennis Quaid.
Oh Gott, jetzt habe ich gerade, glaube ich, den absoluten Hänger.
Das ist aber gar nicht so schlimm, weil ich wäre, glaube ich, auch nicht drauf gekommen. Es ist der Weiße Hai Teil 3.
Teil 3?
Ja, ja, okay. Jaws 3D nach 1975.
Nee.
Und im zweiten Teil 78 hat man gesagt, jetzt können wir so richtig Limbo tanzen und dieser 3D-Trend, der dann in den 80ern gerade wieder kam, ballern wir jetzt mal direkt in einen coolen Film, den wir jetzt dadurch richtig kaputt machen können.
Aber du hast mir schon bestätigt, dass Episode 6 83 war oder habe ich das missverstanden?
Das war 77, 80 und 83. Das muss, wenn nachts jemand mit der Pistole auf deiner Brust sitzt, muss das einfach rausgefeuert
werden. Ja. Excellent.
Also hier quasi nochmal doppelter Faktencheck. Der Weiße Hai 3 wird seinem Titel, also macht ihm alle Ehre, 3,8 bei IMDb.
Jeez.
Das ist, so würde ich es auch formulieren, ja. Der hat damals 20 Millionen gekostet, hat dann trotzdem fast 90 Millionen eingespielt, deswegen folgten immer noch weitere Fortsetzungen, muss man leider sagen.
Selbstverständlich.
So ist es leider. Strandwetter ist noch nicht ganz da, glaube ich, sonst lass uns doch mal auf diese Folge schauen, wenn du soweit bist, Alex.
Fahre fort.
Wir starten gleich wie gewohnt mit unseren höchst individuellen Reviews, bevor wir uns aktuellen News widmen. Da schauen wir nämlich dieses Mal auf eine Videospielverfilmung von A24 mit namhafter Besetzung. Und natürlich bewerten wir auch wieder Trailer. Das DC Universe macht einen auf Horrorkino. Der verschollen geglaubte Coyote-Film rast endlich heran. Das japanische Kaiju schlechthin meldet sich zurück und vieles mehr. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Mm.
We're back, baby. So, würde ich mal einsteigen.
Und beide müssen lachen.
Ja, nach längerer Pause sehr erfolgreich zurück. Und jetzt würde ich tatsächlich hier einmal durchzählen. Eins.
Zwei.
Okay. Wer hat denn da auf der gleichen Welle die zwei gesagt? Bist du's, Ronny?
Ich glaube schon. Wieso? Musst du mal Staub wischen auf deiner Webcam oder was? Musst du ja auch gerade schon durchsaugen und die Spinnen verscheuchen.
Ich freue mich einfach, dass wir uns jetzt hier gefühlt nach Jahr und Tag auf der gleichen Welle tatsächlich zufällig nochmal wieder begegnen.
Das ist nicht schlecht, ne? Als hätte man es geplant.
Mm.
Aber ich hatte es letztens wieder mit einem alten Kollegen, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, der meinte auch, es ist gar nicht so, als hätten wir uns ein Jahr nicht mehr gesehen. Es ist, als wären wir eigentlich eine Woche auseinander gewesen. So fühlt sich auch jedes Mal mit dir an, Alex.
Ja, das gebe ich gerne so zurück.
Das ist aber nett. Also, ja, es ist schön, ne? Also keine Einladung, dass wir das jetzt öfter machen und uns weiter nicht sehen, ne? Also wir verstehen uns so gut, wir können auch mal 2 Jahre uns einfach nicht mehr sehen, Alex.
Ja, nee. Bevor sich ein Comeback und das Comeback vom Comeback rentiert, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen, nochmal 200 Episoden nachschieben, befürchte ich.
Das können wir gerne machen. Aber es ist schon faszinierend, ne? Wir haben, ich glaube, in der letzten Folge habe ich gesagt, ja, komm, so Mitte März, das schaffen wir schon, ne? Spätestens Ende März, so. Monate.
Dann
jetzt.
Ist das Leben passiert, ja.
Ja, das Leben, also die Welt ist passiert, ne? Ich bin auf der anderen Seite des Planeten gestrandet. Du hattest irgendwie beruflichen Stress und jetzt sind wir aber wieder zusammen und können quasi das Ventil mal so richtig, ne, aufmachen.
Korrekt. Hat sich ordentlich was angestaut?
Das wäre jetzt nur meine Frage. Ja. Besteht die Gefahr, dass sich zu viel angestaut hat, Alex?
Definitiv. Ich glaube, wir mussten ja hier vorbereiten für die Episode tatsächlich auch sportlich aussieben, möchte ich es mal nennen.
Mhm.
Hat, glaube ich, auch dafür gesorgt gleichzeitig, dass wir die absolut höchste Qualität aufbringen, was so also unsere Interessen zumindest betrifft, gerade wenn ich Richtung der Trailer gucke. Bin aber natürlich in gleicher Hinsicht auch gespannt, was du dann bei den Ruckzuck-Reviews so mitgebracht hast.
Oh je.
Ob du da jetzt auch so viel Zeit hattest, dass du dir die Creme de la Creme sozusagen vorfiltern konntest oder dir überlegt hast, dass du dir die absoluten Perlen mitbringst für die erste Episode nach der langen Pause.
Da waren jetzt viele Formulierungen dabei, wo ich denke, so no pressure, ne? Also hier 10 von 10, Qualität, Perlen.
Nee, das habe ich ja gar nicht gesagt.
Also hier ist nur Gold,
das weißt du ja vorher nicht. Aber vielleicht so, dass du sagst, dass es eine interessante Review macht.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Ob das jetzt gut ist, müssen wir vielleicht zusammen entscheiden.
Korrekt.
Oder
korrekt.
Ich und du getrennt formulierst mal vor und dann muss jeder vielleicht nochmal selbst nachholen, ob das korrekt genau war oder nicht.
So, von daher würde ich jetzt auch tatsächlich dann einmal direkt in das Segment überwechseln, indem ich sage, wir kommen zu den Ruckzuck-Reviews.
Ah, okay, und da war es jetzt nochmal. Ich dachte gerade eben war schon so der leichte Schubser.
Nee, das war nur noch irgendwie so Smalltalk. Ich wollte es nur schon mal einüben, die Stimme ölen, damit sie nicht bricht, wenn ich es dann tatsächlich jetzt anmoderiere.
Du, von meiner Seite kann ich es ja nicht oft genug hören, ne, wenn du das sagst. Das macht mich immer so ein bisschen, ne? Gänsehaut. Nur Gänsehaut,
genau,
mehr nicht.
Das ist auch gut. Trag die Gänsehaut gerne in deine erste Review, denn wir haben gesagt, nicht zu viele Experimente nach der Pause. Ronny hat zwei mitgebracht, Alex eine. Von daher darfst du gerne einstarten.
Okay, dann fange ich mal an mit meiner ersten Review von zweien, so schön du das gesagt hast. Und ich habe auch ein total abgefahrenes Zahlenspiel in dem Filmtitel. Und zwar habe ich mitgebracht Crime 101. Und jetzt bin ich mal gespannt, hast du den auf dem Schirm? Hast du den vielleicht auch schon gesehen?
Ich habe ihn selbstverständlich auf dem Schirm, gerade auch wegen des großen Casts und weil ich die Trailer gar nicht so uninteressant finde, habe es aber tatsächlich einfach schlicht noch nicht geschafft. Ist ja eine Prime-Produktion, meine ich, ne?
Nee, ist eine Kinoauswertung gewesen, auch in Deutschland am 12. Februar, kam aber relativ schnell am 1. April dann auf Prime Video raus.
Ja, siehst du, genau. Ah ja, okay. Dass es eine Kinoauswertung gab, ist zum Beispiel schon mal eine interessante Info. Das hatte ich so gar nicht parat.
Genau, haben wir, glaube ich, sogar ein Stück weit unterschlagen bei den Releases. Bin mir nicht mehr ganz
sicher.
Könnte
sein, ja.
Im Zweifel haben wir es aber trotzdem genannt. Ist ja auch egal. Aber du hast gerade schon zwei Sachen genannt, die greife ich gleich nochmal auf, denn der Trailer sah interessant aus, sah groß aus, sah gut gemacht aus, großes Cast, aber bei mir war der Funke durch den Trailer nicht so übergesprungen und ich dachte so, vielleicht ist es ein netter Thriller, vielleicht ist es aber auch nicht so toll, also mal gucken. Bis ich dann irgendwann mal nochmal nachgelesen habe, dass die Regie von Bart Layton übernommen wurde. Und das ist sein zweiter Film nach American Animals, den wir vor ein paar Jahren beide dann recht hoch in unseren Top Ten reingeschaukelt
haben.
Absolut.
Yep.
Deswegen hatte ich jetzt eine gewisse Erwartungshaltung und auch wegen dem Cast, wie wir gerade eben schon gesagt haben. Chris Hemsworth spielt mit, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, ne? Also da passiert relativ viel. Und Chris Hemsworth spielt hier einen Juwelendieb, der in L.A. so eine Überfallserie seit Jahren durchführt, sich jetzt aber so ein bisschen aus dem Milieu rausziehen möchte. Dabei überschneidet sich sein Weg mit Halle Berry, die spielt so eine Businessfrau. Und dann gibt's noch Mark Ruffalo als Cop, der da jetzt Druck drauf bringt, weil er beiden so ein bisschen auf die Schliche kommt. Wie gesagt, Trailer sah hochwertig aus, Funke sprang nicht richtig über, aber wenn man den Film anschmeißt, kriegt man ähnliches Stilmittel wie bei American Animals, irgendwie so eine Kamera um 180 Grad gedreht, hat mich direkt angemacht, sah cool aus, immer so wie bei L.A. fliegt, ist schon mal ganz cool.
Du bist so billig.
Naja, ich bin so billig. Aber handwerklich kann man diesem Film das zum Beispiel nicht vorwerfen, sieht alles wirklich top aus, ist mehr als solide, geile Kamera, das Color Grading ist cool, on point, Sounddesign ist geil, Musik ist manchmal ein bisschen aufdringlich. Aber sonst, also wirklich so erste Klasse, aber nie abgefahren, sondern so ein bisschen zurückhaltend klassisch für so einen eher so klassischeren Thriller oder Krimi halt Eindruck. Was mir aber nicht so gut gefallen hat, ist, dass das gute Handwerk ein bisschen bei den Charakteren und bei der Story an sich so ein bisschen aufhört. Ich fand die Charaktere alle zu flach gezeichnet. Also Chris Hemsworth ist so ein cooler High-Profile-Ganove, nett, mit seinem eigenen Kodex, der seine Aufträge aber irgendwie immer an der Imbissbude kriegt. Das fand ich so ein bisschen unglaubwürdig. Halle Berry ist so eine typische karrieregeile Frau. Mark Ruffalo spielt den typisch abgehalfterten Cop. Barry Keoghan ist einfach nur ein durchgeknallter Gangster, der Leute abmurkst, ohne dass mal die Polizei auf der Straße da auf ihn aufmerksam wird. Das fand ich nicht ganz so gut. Es gibt auch noch so eine Liebesromanze, die macht es auch nicht so besser und hilft nicht so unbedingt für Tiefe. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Und was da noch mit reinläuft, ist, dass die komplette Geschichte im Film sich eigentlich, wenn man es so mal nüchtern betrachtet, viel größer verkauft, als sie eigentlich ist. Und Das ist ein bisschen schade, denn der Film geht 2 Stunden 20 und irgendwann kriegt man so mit, so raffiniert ist es jetzt eigentlich gar nicht. Und wo bleibt denn jetzt der Twist und wo ist denn jetzt wirklich das grande Finale, was mich jetzt vielleicht nochmal so in den Sessel presst? Und das kommt nicht. Das ist wirklich alles so ein bisschen gedeckt, ein bisschen zurückhaltend inszeniert, eben klassischer, eben so ein bisschen eher krimimäßig. Und das fand ich dann ein bisschen zu schade und gesehen auf die Lauflänge halt einfach ein Stück weit zu träge, muss ich sagen.
Aber ich will jetzt gar nicht jetzt irgendwie künstlich in die Länge ziehen, aber wir hatten ja sowas Ähnliches mit dem letzten Soderbergh-Film bezüglich...
Mit Blackback?
Wo wir gesagt haben, ich will es gar nicht vergleichen, aber wo wir eben auch gesagt haben, eher reduziert, gar nicht reißerisch inszeniert, ja, und trotzdem haben wir ihm ja bescheinigt, dass es ein ziemlich guter Film war.
Das stimmt, weil es auf so einen gewissen Höhepunkt zuläuft und quasi diese Ruhe und diese statischen Kameras ja diese Anspannung fast schon entgegenwirken. Also es ist so ein interessanter Stilmix, fand ich bei Blackback. Hier ist es so, es ist ein klassischer amerikanischer Thriller, ein bisschen wie bei Heat, aber ohne diese kongeniale Action, ohne die raffinierte Story, die es da eigentlich nicht war. Aber es gibt hier keine krassen Spitzen, finde ich, weißt du? Sondern es fließt so dahin, aber denkst so, kommt jetzt noch ein Twist?
Zu Ende einfach, oder was?
Und dann gibt es noch ein Finale, wo du sagst, es ist schon spannend, aber die Lauflänge ist mir einfach zu lang dafür, dass es eigentlich hätte viel schneller erzählt werden können.
Okay.
Das war so ein bisschen mein Problem.
Und wie machen das so die Darsteller? Wenn du jetzt schon so ein großes Cast hast, gerade auch so ein Keegan, der ja eher sich auch gerne mal für exotische Rollen begeistern kann, so formuliere ich es mal vorsichtig.
Ist er ja hier auch, weil er so einen durchgeknallten, halt bunt angemalten Motorradgangster spielt. Die machen das alle in ihrem Rahmen, aber die Figuren, behaupte ich nach wie vor, geben tatsächlich einfach nicht so viel her.
Ah, okay, das heißt, da ist die Limitierung dann dort.
Das glaube ich halt auch. Sie fehlen schon so ein, okay, das ist jetzt so ein bisschen, verstricken sich die ganzen Charaktere in einen großen Plot, aber es ist eben nicht so ein Wow-Effekt da, sondern es ist tatsächlich einfach relativ stringent durcherzählt, ohne großen doppelten Boden, ohne großen Twist etc. Ja.
Hattest du vorher auf dem Schirm, wer der Regisseur ist, bevor du angefangen hast zu gucken?
Ja, das hatte ich ja gerade gesagt. Das hat mich dann tatsächlich reingezogen. Weil ich hatte ihn so.
Aber ist das auch ein Problem gewesen vielleicht?
Ja, das glaube ich auch. Vielleicht war meine Erwartungshaltung einfach viel zu groß, weil das gerade dieses Stilmittel mit den Vögeln, mit den Kamerasachen, was er bei American Animals gemacht hat, fängt er hier an, ganz am Anfang, macht da irgendwo mittendrin nochmal ganz kurz, aber es gibt keine so eigene visuelle Handschrift wie vorher in seinem vorherigen Film. Und das fand ich halt auch super schade. Also es ist vieles klassisch, vieles zurückgenommen, aber
heißt
bei IMDb steht er bei einer 6,8. Das ist also keine 7,
aber solide
keine
Nummer.
7, solide Nummer. 88% bei Rotten Tomatoes bei den Kritikern, 84% bei den ZuschauerInnen. Auch alles noch solide. Ich habe so ein bisschen meine Probleme gehabt und ich müsste objektiv vielleicht ein bisschen mehr geben, aber insgesamt wäre ich mal auf deine Meinung gespannt und ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich ganz gut bei meiner 3 treffen, 3 von 5 Sternen, weil für eine 4 hätte er wesentlich besser sein müssen, für eine 3,5 hätte ich wenigstens sagen müssen, ja, den kann man sich nochmal angucken oder ist eine Empfehlung, aber er ist einfach zu lang für das, was er erzählt und er bietet mir zu wenig so, okay, dieses kleine Stilmittel hier, dieser Aha-Effekt da, das ist mir leider nicht so untergekommen.
Okay. Ja, schade. Also ich werde mir, glaube ich, trotzdem anschauen, auf jeden Fall.
Ja, mach das mal.
Und vielleicht bringe ich ihn dann mit, wenn ich nochmal Anschlussbedarf habe.
Mach das mal. Eine kleine Sache noch. Der hat ungefähr 90 Millionen gekostet, hat an den Kinos aber nur rund 70 eingespielt. Also das ist kein gutes Zeichen. Jetzt war er relativ schnell bei Prime. Ich hoffe, dass er da noch ein bisschen Rückenwind kriegt, weil wie gesagt, Bart Layton, daher hoffe ich mir einfach, dass da noch ein bisschen was kommt von ihm. Nach American Animals. Fanboy.
Ja. Auf jeden Fall.
Was hast du denn in deinem Täschchen?
Ich hatte das Bedürfnis vor einiger Zeit mal wieder nach so ein bisschen Kopf aus Testosteron und da gab es einen relativ prägnanten Film auf den Streaming-Plattformen, der am 6. März auf Netflix erschienen ist. Da kam ich halt schwer drum rum. Insbesondere, weil ich ja den Alan Ritchson an sich sehr mag und auch alle Staffeln von Reacher geschaut habe. Entsprechend habe ich heute War Machine mitgebracht. War bei mir eine ähnliche Geschichte tatsächlich, muss ich kurz erzählen, denn War Machine, Regie Patrick Hughes. Patrick Hughes kenne ich persönlich schon seit 2010, denn sein Langfilmdebüt Red Hill, das ist so ein australischer Neo-Noir-Western in so einer kleinen Stadt. Ein Sheriff muss sich wehren. Es ist sehr, sehr Western-like erzählt, sehr reduziert gemacht, teilweise auch ein bisschen gory. Und nur kurz zum Hintergrund, 2010, als er rauskam in Deutschland, habe ich gejobbt und hatte einen glorreichen Job für Filme, die DVD-Kapitel und Kapitelbilder zu machen. Das war mein Studienjob. Und in dem Rahmen hat es mir halt Red Hill reingespielt und ich dachte mir, Mann, das sind ein paar ikonische Bilder dabei, das ist cool irgendwie, das ist ein bisschen pulpy, hätte ich gar nicht so erwartet, wird nicht jedem gefallen, ist ein bisschen nischig, aber ich find's irgendwie geil. So, entsprechend hatte ich immer ein Auge auch auf den Patrick Hughes und der hat dann halt, der wurde dann gerufen für Expendables 3 und so, ja, okay, aber dann auch nochmal auf fruchtbaren Boden gefallen, The Hitman's Bodyguard. Also Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson.
Muss ich überlegen, ja.
Und da diesen ersten, und den ersten Teil fand ich richtig geil. Das war mein Humor, das war derb. Da war geile Action dabei. Und der zweite hat mir dann nicht mehr so gefallen. Aber offensichtlich ist da so grundlegend, ich sag mal, eine Liebe da zum Handwerk von Patrick Hughes. Denn darauf wollte ich hinaus, sowohl bei Red Hill als auch bei War Machine hat er nicht nur Regie geführt, sondern auch Drehbuch geschrieben letztlich.
Mhm.
Und worum geht's hier? Wir haben Alan Richardson, der in einer kleinen Prequel-Sequenz in Afghanistan mit einer Kompanie mit seinem Bruder, gespielt von Jay Courtney, auch witzig, die wären gerade in einen Hinterhalt, wo Jay Courtneys Figur tragisch ums Leben kommt und er jetzt sozusagen den Traum, den sie beide hatten, nämlich in so einem Special Ops Team der Rangers in so einem Auswahlverfahren zu beweisen, dass er da dazukommen kann und zu den Besten gehört, zur Elite letztlich. Dann begleitest du ihn relativ lange in dem Auswahlverfahren, in dem er körperlich der Beste ist, aber er ist halt durch dieses Trauma geprägt und auch irgendwie moralisch, seelisch gebrochen, will auch gar kein Anführer sein und wird dann im Rahmen des finalen Tests aber in diese Rolle gezwängt. Und sie werden dann da ausgesetzt in der Wildnis, sollen die Koordinaten folgen, ein Objekt finden, es zerstören, wieder zurückkommen, mögliche Hinterhalte vermeiden und finden dann das besagte Objekt. Aber das ist es gar nicht. Es ist ein paar Meter off und es ist ein außerirdischer Riesenroboter, Ronny.
Stark.
Und was dann folgt, ist wenig neu, wenn du schon mal einen Predator-Film gesehen hast. Aber es ist überraschend kurzweilig inszeniert, insbesondere weil da schon ultra brutale kurze Killsequenzen drin sind.
Okay.
Also da saß selbst ich da und dachte mir, meine Güte. Also das ist ja schon Mortal Kombat Niveau so fast.
Oha.
Also das ist schon richtig happig und es gibt dann da auch kaum Verschnaufpausen. Klar gibt's dann dieses Moment, dass er sozusagen rising to the occasion. Er muss halt der Leader sein. Er muss die restliche Truppe irgendwie versuchen zusammenzuhalten, zu lernen, wie man ihn überlisten kann, wie die Technologie funktioniert, weil die haben keine echten großen Waffen, nichts dabei. Es ist ja nur eine Trainingsmission. Letztlich Kommunikation zur Basis abgeschnitten, alle finden ihn doof, er will eigentlich auch nicht, ne? Sie müssen sich aber zusammenraufen, alles schon mal gesehen, ne? Darauf will ich nur hinaus, es ist jetzt nichts Neues, aber es ist handwerklich gut gemacht, die Special Effects passen und das große Highlight, muss man einfach sagen, ich weiß nicht, ob es dir tatsächlich gefällt, aber da ist ein Warner dabei.
Oha.
Der geht auch unangenehm lange und da geht's richtig ab. Also die fahren in so einem gepanzerten Fahrzeug vor dem Roboter da im Prinzip weg. Jemand muss vorne wegfahren, sie werden angegriffen, sie schießen zurück, es hängen Leute aus dem Fahrzeug, das Fahrzeug wird zerrissen, Leute fliegen raus, es ist alles dabei und es ist durcheinander, es ist viel CGI und Visual Effects dabei, aber ich fand es tatsächlich, du bist halt in dem Fahrzeug mit denen drin und das ist schon klaustrophobisch nah, es fühlt sich schon ein bisschen geil an, auch. Muss ich sagen. Haben sie wirklich gut gemacht. Ich hätte mir noch mindestens eine mehr von diesen Sequenzen gewünscht. Da hast du dann, glaube ich, gemerkt, dass das Budget aber leider nicht mehr hergeben konnte.
Also für alle Nicht-Nerds nochmal eine Plansequenz, ungeschnitten am Stück. Klang jetzt so ein bisschen wie bei Extraction im ersten, wo wir dann aber trotzdem gesehen hat, oh, da war ein Schnitt und da war mit CGI kaschiert.
Also sie ist nicht ganz so lang.
Ja.
Und dadurch, dass die Kamera wesentlich hektischer agiert, ist es, glaube ich, für sie auch wesentlich einfacher gewesen, die Schnitte zu vertuschen, weil sie sind nicht so in your face wie bei Extraction.
Okay.
Nichtsdestotrotz war es sehr unterhaltsam anzusehen, aber was ich gerade sagte mit dem Budget, das fällt dann so ein Stück weit beim großen Finale auf, denn das ist auf sowohl die Arena, möchte ich es fast sagen, auf die hinausläuft, das wird im Prinzip schon relativ zeitig angeteasert und dieses ganze Man versus Machine-Thema, ja, also ich glaube, er kommt sich da ein bisschen cleverer vor, wie sie dann sozusagen das Finale gestalten. Was sie aber dann wiederum gut machen, ist zu sagen, ja, das ist jetzt so in sich irgendwie abgeschlossen, aber da ist schon ein großes Ganzes. Wir machen jetzt hier auf die letzten 5 Minuten, die der Film eigentlich endet, noch ein bisschen Worldbuilding und verkaufen uns auch relativ groß und teasern eigentlich an, dass wir jetzt so, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber durchaus uns einen zweiten Teil vorstellen können, wo wir Full-Scale Alien Invasion machen.
Aha, okay, crazy.
Wo ich mir dachte, wow, das ist schon okay, aber wenn nicht bei Netflix, wo dann irgendwie, ne? Und
ambitioniert.
Wie ich schon gesagt habe, ich fand's kurzweilig, da geht eine Stunde 46, also ohne Abspann eine Stunde 40. Das ist von der Laufzeit in Ordnung für so ein Action-Ding. Er findet jetzt das Rad an keiner Stelle neu, aber Fans von so Predator-Stuff kommen, glaube ich, auf ihre Kosten. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Reacher-Prequel, weil Reacher kommt ja auch aus der Army so. Das heißt, wie gesagt, ich will Alan Ritchson gar nicht zu nahe treten, er macht das schon solide. Was, wie gesagt, für mich überzeugen konnte, war tatsächlich die audiovisuelle Inszenierung inklusive der Plansequenz. Das war ganz cool. Also ich habe da immer noch so ein bisschen Sweet Spot für Patrick Hughes und wie er, glaube ich, audiovisuell Sachen aufzieht. Aber es ist auch nichts Besonderes unterm Strich. Das merkt man auch am IMDb-Rating. Da sind wir bei einer 6,3. Es ist jetzt nicht in die 5er abgerutscht. Der Rotten Score ist da sehr, sehr ähnlich diesmal. Eine 68 bei den Kritikern und eine 64 bei den ZuschauerInnen. Und tatsächlich muss ich mich da auch einreihen und sage, ja, es war für mich eine 3 von 5. Das war sogar knappi.
Knappi nach unten?
Also, ja, knappi nach unten. Also die Plansequenz hat es dann tatsächlich ein kleines bisschen rausgerissen.
Okay.
Weil ansonsten ist tatsächlich nicht genug dabei, aber für, ich sag mal, einen kurzen Freitagabend mit einem netten Sixpack und vielleicht einem Kumpel oder zwei, kann man jetzt nicht so ganz viel falsch machen. Und ich bleib dabei, diese Filme, die haben einen Platz und den habe ich gerade beschrieben, was der ist. Genau.
Ja, gut. Ich hatte lange überlegt, ob ich mir den auch mal gebe und zwar aber immer so ein Hin und Her mit der Trailer oder die Vorschau, weil man so, ja, wie du es beschrieben hast, das ist, glaube ich, schon so Bromance.
Ich glaube, du hättest deine Probleme hier und da.
Ja, meinst du? Ich weiß nicht, ich bin ja auch offen dafür, aber ich guck sowas ja auch nicht alleine. Es muss ja auch irgendwie dann hier so in den Couch-Kontext passen.
Yep.
Mal gucken. Vielleicht kriege ich es irgendwann noch reingeschoben, so just for the giggles. Dann sage ich dir gerne Bescheid auch.
Wie gesagt, wir sind halt hier ein Team Richardson-Haushalt. Ne? Ja. Alle Staffeln Reacher gesehen. Von da war es so eigentlich fast ein No-Brainer, ihm einfach zuzugucken, wie er irgendwie so einen außerirdischen Roboter vermöbelt, auf gut Deutsch. Aber ja.
Verstehe.
So, jetzt zurück zu dir, mein Lieber.
Zurück zu mir und ich bleib so ein bisschen in dem Killer-Thriller- Buddy-Franchise und habe mitgebracht und bin auch da gespannt, ob du davon was gehört hast, und zwar London Calling.
Gehört ja, aber nicht gesehen.
Das ist ein Film, der kam am 7. November heraus, aber nur auf DVD und Blu-ray, ist also ein Direct to DVD oder halt, was schon, Scheibendisk-Dingens, kam, glaube ich.
Scheibendisk-Dingens.
Ja, ich glaube, ich wollte mal gucken, aber ich habe es nicht geschafft, vielleicht kannst du es parallel mal machen, ob der in Deutschland irgendwo im Streaming läuft. Ich habe ihn tatsächlich im Flugzeug gesehen.
Okay, ich wollte dich gerade fragen, wie du dazu gekommen bist.
The biggest screen possible.
Okay.
Ich hatte den aber vorher schon mal auf dem Schirm, weil ich auch den Trailer gesehen habe und dachte, wo kommt der denn vielleicht irgendwo mal raus? Weil ich fand die Vorschau eigentlich gar nicht so schlecht. Und es ist, um es kurz zusammenzufassen, ein Film von Alan Unger. Der hat zum Beispiel vorher Bandit gemacht mit dem Josh Duhamel und hat damals auch, da haben wir mit dem Podcast angefangen und in der ersten Folge behandelt, den Uncharted Live-Action-Fanfilm mit Nathan Fillion. Den hat er directed. Und jetzt spielt wieder Josh Duhamel hier mit und an seiner Seite ist Jeremy Ray Taylor. Noch ein relativ junger Darsteller, kennt man zum Beispiel aus der S, also It, Neuverfilmung von vor ein paar Jahren. Und Josh Duhamel spielt hier Tommy und der tötet in London aus Versehen als Auftragskiller den falschen Mann und muss dann fliehen. Taucht in Los Angeles unter und wird dann aber ein bisschen abgerockt, abgehalft dort und schlägt sich dann so mit Aushilfsjobs ein bisschen auf unterem Level so durch den Alltag. Dann ist aber sein Gangsterboss an der Reihe und sagt, ich hätte den nächsten Auftrag und das ist, bring doch mal meinem verlotterten Jungen bei, wie man ein richtiger Mann wird. Nimm den mal mit zu so einem Auftragsmord mit. Und das ist eben Jeremy Ray Taylor und der ist halt teenagermäßig ein bisschen verbattelt und eben halt nicht so ein männlicher Mann, sondern ist eher gern mit seinen Freunden im Wald und macht da einen auf LARP und verkleidet sich gerne. So, und das ist genau das. Ne, und das ist ein gutes Rezept, sage ich mal, für so eine Buddy-Action-Komödie. Und
wer ihm das gefällt, der kann London Calling auf Netflix abchecken.
Ist das so? Läuft er da?
Ist es so, ja.
Ach Mensch, da hätte ich mir sogar jetzt nochmal geben können. Gut, danke für die Information. Dann rollt gerne mal rüber zu Netflix, denn der Film beginnt auch mit so klassischen Buddy-Movie-Elementen. Sind zwei sehr gegensätzliche Charaktere, ne? Der abgewichste Ex-Profikiller und dann der Teenie, der so ein bisschen verbattelt ist und lieber zockt. Und Josh Duhamel wird mit seiner Figur sogar noch ein bisschen detaillierter, sogar in London, als sogar mit Glatze, total ungewöhnlich, als Profi-Keller, so ein bisschen Agent 47 so eingeführt. Und dann beginnt halt so eine lockere Krimi-Komödie, locker, ein bisschen überdreht, ab und zu nicht immer so spot-on von dem Humor. Aber insgesamt fand ich ihn eigentlich sehr unterhaltsam. Vor allem wegen der beiden Protagonisten, die finde ich fand sie gut, sie überzeugen gut. Duhamel als runtergekommener Killer und eben Ray Taylor als knuffiger Teenie, der sein Bestes gibt, aber eigentlich nicht da reingehört.
Ja.
Und dadurch entstehen halt immer so ein paar lustige Situationen. Es ergeben sich aber dann vor allem so im dritten Viertel, ergeben sich so ein paar Längen. Was aber hilft, ist Rick Hoffman, der noch mitspielt. Den kennt man zum Beispiel aus Suits, aus der Serie. Der spielt hier den Gangstervater, völlig überdrehte Figur, die man nur hassen kann und aufgrund seiner Performance lieben muss. Und das ist total abgefahrene Rolle, gibt nochmal so einen richtigen Pulpy-Charakter halt in diesen Film mit rein und musste wirklich mehrmals gut lachen wegen seiner Darstellung. Gegen Ende werden nochmal so ein paar bekannte Genre-Kniffe angewendet, ne, wenn der Gangster, weil sie dann Freundschaft geschlossen haben, dem liebenswerten Nerd auch nochmal mit den Bullies in der Schule hilft, damit er seine Liebe noch irgendwie finden kann. Das kennt man alles schon, gibt ein paar Längen, ein bisschen was ist krumm irgendwie in der Erzählung, im Drehbuch, aber insgesamt fühle ich mich echt gut unterhalten und mochte halt die generelle Präsentation. Das sieht das Internet aber anders. Der Film steht bei einer 5,7, also einen guten Schluck unter deiner War Machine. Und Rotten Tomatoes, da steht der Film bei 47% bei den Kritikern, also das ist schon nicht mehr so gut, und 42% bei den ZuschauerInnen. Und ich bin da irgendwie auf einer anderen Welle geschwommen und ja, ein Stück weit subjektiv ja auch wieder in die andere Richtung bin ich gegangen und ich gebe dem Film 3,5 von 5, also gehe da relativ optimistisch rein. Ist für mich aber heute auch einer der bessere Gangsterfilm von den beiden, die ich mitgebracht habe.
Ja, also danke.
Aber,
ohne ihn gesehen zu haben, nach Heads of State, wenn du mir Buddy-Film mitbringst, bei dem das Internet sagt, ist nicht so dolle und du sagst, doch.
Heads of State, bester Film 2025.
Ist okay.
Was hast du denn nur gegen diesen Film?
Skippe gerne. Nicht nur ich offensichtlich, oder?
Weiß ich nicht. Also ihr seid doch komische Vögel. Naja, vielleicht ist es bei London Calling auch so. Also der kommt nicht gut weg.
Ich befürchte auch.
Ja, da muss man auch sagen, da sehe ich auch ein, dass da ein paar Sachen nicht stimmen. Aber in Summe, mein Gott, er ist irgendwie recht harmlos, auch wenn es mal ein paar brutale Szenen noch gibt, wo ich wieder dachte, oh, das ist jetzt so ein bisschen aber auch schon R-rated irgendwie. Aber ich fand den Humor gut. Ich mag dieses Buddy-Movie-Genre halt nach wie vor extremst. Genau, kommt direkt nach Road-Movies bei mir. Nasche ich einfach so weg.
Merk schön, ja.
Ist mein Jam.
Fällt auch fruchtbar am Boden. Ist ja auch nicht schlimm.
Also wenn er sogar bei Netflix ist, vielleicht sagst du auch mal, ja, okay, komm.
Ich glaube nicht.
Alex, komm, da muss einfach mal hier dein investigativer Trieb muss da einfach für dich arbeiten.
Fool me once, shame on me.
Gut, okay, dann I tried my best.
Genau, so, und damit sind wir tatsächlich bei den Reviews durch. Ich fand es sehr kurzweilig und würde sagen, lass doch mal zu den Releases kommen.
Nennen wir es kurzweilig.
Die wir hier knallhart runter reduziert haben.
Genau, wir machen das ja seit den letzten Folgen immer so, dass wir halt, es gibt ja immer so viel Zeug, was rauskommt, mittlerweile einfach zu viel. Es gibt ja mittlerweile auch HBO Max. Jeder von uns hat sich jetzt drei Sachen rausgesucht.
genau, wir mussten jetzt im März starten, von daher ist das schon eine harte Triage gewesen hier heute.
Triage sogar, genau. Wir gucken mal noch ein bisschen zurück. Willst du mal anfangen? Ich habe die gerade die ganze Zeit, oder machen wir das nach Datum?
Nee, ich glaube, wir machen es nach Datum, von daher musst du leider schon wieder starten.
Genau, also wir gucken mal noch ein bisschen in die Vergangenheit. Und zwar kam am 12.3. Nouvelle Vague in die Kinos. Das ist der neueste Film von Richard Linklater, obwohl er, glaube ich, jetzt mit Blue Moon quasi 2 Grad im Kino hat. Mhm. Und da hat er aus der Novel Vague, genau, von, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen.
Der andere.
So, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. Kannst du vielleicht auch nochmal kurz recherchieren nebenbei. Hat quasi Außer Atem, also diesen französischen Film der Novel Vague aus den 60er, 70er Jahren, eine Hommage gewidmet, in dem sie die Dreharbeiten porträtieren. Unter anderem mit Zoe Deutsch, die hier mit die Hauptrolle spielt, und ich fand den Trailer schon abgefahren.
Ach, Godard, ne?
Ja, ja, Jean-Luc Godard, danke, mein Gott. Ja. Der quasi den Jump-Cut erfunden hat mit Außer Atem. Und der Trailer ist abgefahren aus, weil sie wirklich in Paris gedreht haben. Sie haben mit kleinen visuellen Effekten das so geschafft, dass es wie, also wirklich wie ein Behind the Scenes aussieht aus den 60er, 70er Jahren, schwarz-weiß in Paris. Und bin super gespannt auf diesen Film.
Ich muss auch sagen, ich fand den Trailer, hat mich auch angemacht. Natürlich, ne, irgendwie im Rahmen eines Medienstudiums kommst du ja irgendwie schwer umhin. Irgendwie
Standardkost,
ja. Die, ich würde sagen, die Briefkorrespondenz der beiden, glaube ich, zu studieren, zu lesen, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und
klassische Filmanalyse halt.
Filmanalyse, viele Filme von ihnen gesehen, genau. Und gerade auch Zoe Deutsch sieht aus, als wär sie da in den 60ern rumgestiefelt. Also sie haben das schon sehr, sehr cool eingefangen, fand ich auch. Bin ich auch sehr interessiert noch dran.
Ja, bin ich gut. Vielleicht bin ich der Erste und bringe ihn bei Gelegenheit gerne mal mit, wenn ich ihn nachgeholt habe. Oder habe ich ihn schon gesehen? Was steht denn bei dir auf der Liste noch?
Ja, ich habe für den 19.3. natürlich nochmal den Astronauten erwähnt. Der ist ja komplett, ich würde sagen, fast schon viral gegangen. Mm. Also äußerst erfolgreich in die Kinos gestartet für eine, was ist das, unterm Strich eine Prime-Produktion irgendwie auch, ne? So.
Ist das mit Streamingdienst? Ich meine, es ist Phil Lord und Christopher Miller. Die
ja,
haben,
natürlich
die
sind waren die das
ja
auch,
Sony
ne? Das sind
unterwegs.
Die Regisseure.
Nee, ich krieg's nicht mehr hin.
Kriegt gute Bewertungen, soll für die ganze Familie sein und
wird hemmungslos gespoilert, wenn man das Buch nicht kennt.
Das macht ja der Trailer irgendwie schon leider, und aber tatsächlich muss ich gestehen, fand ich es gut, dass ich halt viel gehört habe, dass sie sehr, sehr viel versucht haben, in Kamera zu lösen, ohne Greenscreen, eher mit Sets, mit Puppen und so weiter, und ich bin tatsächlich gespannt, ich habe ihn jetzt leider auch noch nicht sehen können, habe es ins Kino leider nicht geschafft, ob sich das einfach irgendwie anders anfühlt, ne? Also organischer, ob man es fühlen, sehen kann einfach, dass der mehr... Also nicht so viel aus der Dose ist wie bei den Marvel-Filmen, die man die letzten 10 Jahre irgendwie
krasser Kontrast, ja,
ne, bekommen hat. Da bin ich einfach gespannt drauf. Ich habe versucht, mich mit den Trailern jetzt nicht zu sehr da irgendwie drauf einzuschießen. Ich habe ja das Buch gelesen, von daher bin ich erfolgreich durchgespoilert. Überragend, wenn der Film auch gute Kritiken bekommt von den Leuten, die das Buch gelesen haben, wie nicht gelesen haben, zumindest in meiner Bubble. Ich freue mich einfach drauf. Kann unmöglich schlecht werden.
Stark. Denke auch, es wird eine solide Nummer und bin mega gespannt noch.
Ich glaube, du bist wieder.
Ich bin wieder, und zwar gucke ich auf den 2.4., da kam der Drama in die Kinos, der deutsche Titel Das Drama, nochmal auf Anfang, mit Zendaya.
Da hat aber jemand keine Lust, und deswegen haben sie sich gedacht, weißt du was, wir machen einfach noch einen Untertitel dahinter.
Maybe. Zendaya und Robert Pattinson spielen hier ein Paar, und ich konnte nicht richtig rausorakeln aus der Vorschau und den Trailern, um was es eigentlich geht, und dachte so.
Und wie schlimm es wirklich wird mit dem Titel auch, ne?
Ja, und wie schlimm es wirklich wird. Und es gab so 1, 2 Kritiken, vielleicht habe ich es falsch gelesen, wenn so, ja, nee, komischer Film. Jetzt kriege ich aber immer mehr Kritiken, die sagen so, guckt euch nichts an, geht wirklich komplett unbefleckt in den Film, weil die große Bühne wird direkt am Anfang geschaffen und dann baut sich dadurch, nimmst du den Film komplett anders wahr. Dachte, okay, das huckt mich jetzt schon wieder, und deswegen steht er bei mir noch auf der Liste. Ich habe ihn im Kino jetzt nicht gesehen letzten Monat.
Dito.
Aber ich habe ihn mir hier noch aufgeschrieben.
Same.
Wie sieht's bei dir noch aus?
Ähnliche Nummer. Ich habe es einfach markiert, weil es jetzt so Stück für Stück durch die Decke geht. Und zwar am 7.5. in die Kinos gekommen, ganz frisch, also Mortal Kombat 2.
Okay, ja, auch Melodrama, ja, genau.
Ja, ja, nein, aber ne, wurde so ein bisschen belächelt, Trailer so, ja, okay, wieder eine übliche Besetzung, jetzt aber der große Selling Point, dass Carl Urban mit dazugestoßen ist, und die Kritiken sagen, jo, das ist schon vielleicht potenziell sogar besser als der erste Teil, wo ich sage, okay, haltet mein Bier, weil das würde ich jetzt gerne tatsächlich einmal genauer abprüfen wollen, ob wir mal wieder eine Fortsetzung haben, die den Fluch brechen kann. Mhm. Ich würde es mir sehr wünschen. Die Kritiken sind auf jeden Fall sehr positiv. Gestartet irgendwie, soweit ich das mitverfolgen konnte, jetzt diese Woche auch ganz gut schon. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Ich fand den ersten okay, gut. Wenn der zweite da vielleicht anschließen oder gar eine Schippe drauflegen kann, schauen wir, ob wir hier tatsächlich die Geburtsstunde eines Franchise sehen.
Mhm. Na, ich bin gespannt. Also Carl Urban ist schon mal immer ein guter Punkt. Und wenn es jetzt sogar den Film besser macht als den ersten, das ist ja so mehr als Fluch gebrochen dann vielleicht sogar.
Also wenn ich die Gelegenheit habe, mir den reinzuziehen und das so irgendwie wahr wird, dann bringe ich den auf jeden Fall mal mit.
Stark. Bin ich wieder dran oder hast du noch einen im Petto?
Ich habe direkt noch einen im Petto, der so ein bisschen kam wie Kai aus der Kiste irgendwie für mich.
Und Kai aus der Kiste.
Vor einigen Wochen poppt auf einmal dann so ein Trailer auf für The Punisher. One Last Kill.
Film oder also Serie?
Weder noch. Also es ist so ein, ich weiß gar nicht, wie heißt das? So presented by Marvel, diese
TV-Special?
TV-Special-Dinger. Also geht, weiß ich nicht, glaube nicht mal ein Stündchen. Ich muss aber sagen, ich sehe halt ihn einfach unheimlich gerne als Punisher.
Den John. Johnny Boy.
Und genau, Mr. Burnthal und der Trailer sah auch geil aus irgendwie und ich frage mich halt tatsächlich, was haben sie mit der Figur vor? Ist das tatsächlich jetzt so der Ritt in den Sonnenuntergang für Burnthal und seinen Punisher?
Mhm.
Oder ist es das Setup für die nächste Generation im Rahmen vielleicht auch von Kinofilmen?
Ja,
so, okay. Da bin ich sehr interessiert. So oder so fand ich sowohl die Daredevil-Serien als auch die Punisher-Serien oder Staffeln, muss man ja sagen, auf Netflix sehr, sehr gut. Und sie können ja zumindest mit Daredevil da hervorragend anschließen. Von daher bin ich gespannt, wie das jetzt mit diesem Special vom Punisher wird.
Okay.
Potenzial ist da.
Bringe ja gern mit.
Mal schauen, ja.
Das ist, wir haben es, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben, ist Disney Plus oder Kino?
Disney Plus.
Disney Plus, okay. Dann gucke ich nochmal ins Kino und zwar einen Tag später am 14.05. kommt Glankill, ein Schafskrimi, in die Kinos. Also der englische Titel ist The Sheep Detectives. Das ist ja eine Buchverfilmung von der Leonie Swann von 2005, 2007, ich weiß gar nicht mehr.
Genau.
Also
wir hatten den Trailer ja schon mal.
Wir haben schon mal drüber gesprochen, genau. Mega erfolgreiches Buch, jetzt quasi hier im Englischen verfilmt mit Hugh Jackman als Schäfer. Der quasi
5 Minuten wahrscheinlich im Film.
Der umkommt, genau, ermordet wird und die Schafsherde beginnt detektivisch loszuarbeiten und ist so eine, glaube ich, witziger, vielleicht auch ein bisschen düsterer Familienfilm. Also so eine große Spannbreite, aber könnte gut funktionieren. Das Buch war ja nicht umsonst ein Bestseller und bin super gespannt drauf. Also habe ich mir markiert und würde ich gern sehen, zeitnah.
Ja. Ich habe schon ewig das Buch in der Amazon-Wunschliste. Jetzt hat mich inzwischen die Verfilmung hier fast überholt. Vermutlich werde ich die dann tatsächlich einfach vorziehen und gut ist. Ich fand es auch, sah auch irgendwie niedlich aus. Wie gesagt, wir hatten ja über den Trailer schon mal gesprochen.
Das stimmt. Dann rutschen wir in die nächste Rubrik zu den Neuigkeiten, den News. Und da ist was, News. Da musst du mich vielleicht dort ein bisschen an die Hand nehmen. Deswegen lass ich dir einfach mal den Vortritt, Alex.
Genau, und zwar, du hast es ja im Intro schon gesagt, wir haben eine neue Spieleverfilmung. Wir leben ja in einer Welt, wo das mit den Spieleverfilmungen vielleicht jetzt nicht mehr so komplett verflucht ist und da vielleicht auch sogar mal was ganz Ordentliches bei rauskommt. Und in dem Fall geht es um die Elden Ring Verfilmung, also ein Spielemeilenstein für eine ganze Generation letztlich. Also ich glaube, wenn du Leute in der Szene fragst, was könnte so eines der besten Spiele aller Zeiten alten sein, dann wird da nicht oder würden nicht wenige Elden Ring sagen. So. Mhm. Von daher Spieleverfilmung direkt erstmal heikles Thema, ja. Würde ich fast sagen. Und dann von A24. Das ist schon, dass ich sage, wäre jetzt nicht so der Publisher, wo ich oder die Produktionsfirma, wo ich so ad hoc verortet hätte. Insbesondere, also weil die ja eher so, ich sag mal, Indie-Sachen machen, so kleinere Produktionen. Ich weiß gar nicht, ob Indie das richtige Wort ist.
Jein, mittlerweile muss man ja schon sagen, genau. Nee, nicht mehr ganz, ja.
Genau, nicht mehr ganz. Und dann aber in Kombination mit Alex Garland als Regisseur. Das ist ja auch schon mal, dass du wahrscheinlich noch eher sagst.
Spitze ich dann die Ohren, ja, auch.
Genau, Elden Ring hat ja so eigene artsy Vibes teilweise auch. Ist ein bisschen sphärisch hier und da, ne? Storytelling eher über die Welt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo Alex Garland sich auch gefällt drin. Und jetzt wurde halt bekannt gegeben, das Cast des Elden Ring Films. Und da lassen sie sich auch nicht lumpen, möchte ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Da waren ein paar interessante Namen dabei. Ich weiß nicht, hast du die Liste gerade nochmal vorliegen?
Ich habe eine Liste vorliegen. Also für mich ist es halt die Kombination von erstmal Kaylee Spaney, das ist die Dame von Alien Romulus, wo sie einen mega guten Job macht, oder jetzt Beef, zweite Staffel, und Nick Offerman, wo ich sage, okay,
stimmt, schon wieder vergessen.
Ich brauche eigentlich gar nichts weiter mehr hören. So. Danke. Aber wir haben noch den Ben Whishaw dabei, den hat man ja schon mal gesehen. Jonathan Pryce ist ein Gesicht, das man auch schon
Game of Thrones
X-Mal gesehen hat.
Zum Beispiel.
Genau. Peter Serafinowicz,
The Tick, Shaun of the Dead.
Ja, genau.
Der Tick ist das erste, was mein Feld läuft.
Also sind schon ein paar bekannte Gesichter tatsächlich dabei, und ich bin halt sehr gespannt, wie das in einen Film passt. Also die, wie ich habe versucht ja so ein bisschen zu erklären, die Fußstapfen sind, glaube ich, relativ groß,
ja,
da der Epicness des Spiels gerecht zu werden in einem Film, da muss schon richtig geliefert werden.
Wenn es jetzt Leute gäbe, also nimm mal mich jetzt, rein hypothetisch, und stell dir vor, ich hätte das Spiel niemals gespielt und wüsste nicht im Detail, um was es geht. Wenn du jetzt in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, was ist das Setting und um was geht's grob?
Es gibt kein Setting. Du bist der Tarnished, glaube ich, sagen sie. Also du bist eine Person oder ein Mensch, ein Untoter, wie auch immer, keine Ahnung. Und du triffst auf deinem Weg durch die Open World, den Boss, jede Menge NPCs, die so ein bisschen mit dir reden, aber es gibt keine wirkliche Story, es bleibt alles äußerst kryptisch, und versuchst den Erdtree zu erreichen. So würde ich es jetzt erstmal im weitesten Sinne beruhen lassen. Wie gesagt, also es gibt keinen wirklichen Plot, es gibt keine Cutscenes, es gibt keine Storybeats im herkömmlichen Sinne. Es wird also alles durch so ein paar NPCs erzählt, durch Items und Itembeschreibungen und die Welt, die dir auch vielleicht erklärt, hier sieht es jetzt so aus, weil irgendwie Dinge passiert sind, weil es einen Krieg gab, whatever. Es gibt da, glaube ich, unabhängige Leute, die Bücher schreiben, damit auf Kickstarter gehen, wo sie so die History of Elden Ring Welt versuchen irgendwie zusammenzufassen oder sich zusammenzupuzzeln. Von daher ist halt Tür und Tor offen, dass der Film lässt sich ein Stück weit fast machen kann, was er will. Ja. Gleichzeitig, glaube ich, sitzen dann aber auch die Aluhüte da und sagen, aber wenn du dir hier dieses Item an der Stelle, wenn du dir da die Beschreibung durchliest, dann...
I get it.
Ja.
Okay, ja, klingt interessant. Also Fantasy kann man sagen, muss man sagen, und bin gespannt. Es hieß ja nur, dass der Film über 100 Millionen wahrscheinlich kosten soll, was schon eher nicht mehr in die Produktion ist. Also nochmal teurer als Civil War, den ja Alex Garland zuletzt für A24 gemacht hat. Mhm. Klingt erstmal nach einer guten Mischung.
Ja, also wie gesagt, Potenzial ist, glaube ich, da. Ist aber genauso, also es ist sehr einschüchterndes Projekt, glaube ich.
Dann lass uns doch mal kurz gucken, welche Projekte schon ein bisschen weiter sind, und zwar bei den Trailern.
Hervorragend.
Da haben wir als erstes hier die Rückkehr von Ridley Scott. Das ist ja nicht so lange her, wo er jetzt den letzten Film gemacht hat mit Gladiator 2. Wir haben jetzt hier eine weitere Romanverfilmung, und zwar The Dog Stars. Zu Deutsch Das Ende der Sterne, wie Big Hicks sie kannte.
Genau, also eine Buchverfilmung quasi.
Ja, genau. Mit Jacob Elordi, so gefühlt in seiner, naja, nicht so ersten Hauptrolle. Wir hatten ja Wuthering Heights, da war er schon quasi in... Ja,
Saltburn.
Da war er nicht ganz Hauptrolle, ne?
Das war eher der aber Barry schon Kiel. Irgendwie auch,
ja,
oder?
Ja, aber so richtig Lead Role hat er, glaube ich, noch nicht gehabt, aber an der
und
Seite...
Und Frankenstein?
Auch so doppelt, nicht so richtig Lead, egal. Margaret Qualley spielt damit, Josh Brolin, und es hat sehr so auch The Last of Us Vibes. Es geht um ein Endzeitdrama und eine Gruppe Menschen, die einfach irgendwie durch die Welt reisen und auf der Suche nach Überlebenden sind und irgendwie selbst überleben wollen. Und mehr habe ich gar nicht jetzt rausorakeln können. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, ich auch nicht. Ich gehe irgendeine Rettungsmission, den Hund wieder zu finden, ne? Letztlich, aber
ist es das?
Weiß ich nicht. Ich fand, um ehrlich zu sein, den Trailer gar nicht mal so gut. Handwerklich.
Ja.
Was jetzt gar nicht dem Film vielleicht was abtun soll, aber auch das, was ich gesehen habe, es wirkte sehr, sehr clean, sehr steril alles irgendwie. Es wirkte nicht so dreckig wie weiß ich nicht, bei The Last of Us. Hatte mehr was so, es könnte auch World War Z gewesen sein. Oder weiß gar nicht, was mir so noch einfällt, I Am Legend.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Also mir fehlte da so, und so ein bisschen fehlte mir im Trailer auch der Scope.
Mhm. Ja.
Also es wirkte sehr überschaubar, sage ich mal. Und klar, das Cast ist super cool, ne? Brolin, Quali, Elordi. Also sexy Cast und halt unglaublich talentiertes Cast und up-and-coming Cast auch nach wie vor. Von daher, das Buch scheint ja Anhänger zu haben und gut zu sein. Von daher schauen wir mal. Und Ridley Scott liegt ja nie ganz daneben, so möchte ich es mal formulieren, oder?
Mir hat einfach so ein bisschen die Essenz gefehlt. Also was ist jetzt wirklich, was ist der Kicker, damit ich mir das angucke? Weil mir hat wirklich auch im Trailer, wurde mir nicht nahe gebracht, um was geht's da jetzt tatsächlich.
Ja.
Müssen wir
was
uns
der MacGuffin?
Was der MacGuffin, ja. Da müssen wir uns anscheinend noch ein bisschen gedulden. Am 27. August kommt das Ding in die Kinos.
Es gibt bestimmt noch mal einen Trailer, dann kann man vielleicht noch mal reingucken. Vielleicht hilft das einem auch. Nochmal.
International Final Trailer 2.
Zweiter Trailer, dritter Trailer, Final Trailer.
Ja, jetzt aber Schluss.
Erster Trailer kam jetzt kürzlich für den neuen Film von Zach Cracker, auf den ich schon so ein bisschen sowohl hingefiebert als auch mich hingefürchtet habe. Wir haben den ersten Trailer für Resident Evil.
Reboot. Mila Jovovich. Ach nee, doch nicht, okay.
Ah, Reboot, genau.
Auf den
also. Ja, Reboot und das halt in Kombination mit Zach Cracker. Warum muss mir Zach Cracker was sagen, Ronny?
Naja, der hat jetzt zwei Horrorfilme gebracht, die Leute ziemlich gut fanden. Als erstes Barbarian, da habe ich aber beim Alex gehört, Dann kam
Weapons.
Ja,
die erste Hälfte war mega, die zweite Hälfte, aber Weapons war schon...
Dann kam Weapons, da stehe ich auf der Loser-Seite und sag so, ja, vielleicht war der Hype einfach zu groß, vielleicht habe ich mir auch da wieder mehr.
Also der Hype war sehr groß, aber wir können es ja einigen, dass da durchaus in Summe ein sehr, sehr verstörender Film ist.
Ja.
Mit vielen verstörenden Szenen, so. Und
aber das hat
Resident
mir,
Evil
das,
ist
hat,
ja
das
mehr,
hat für mich nicht gereicht in Summe.
Nee, das heißt doch nicht, dass das dadurch automatisch ein guter Film wird, aber es sind, glaube ich, ist eine gute DNA für eine Bewerbung für einen Resident Evil Film, irgendwann so ein bisschen zu eher so einem Action Jovovich
Endzeit
Showcase
Sci-Fi
sich entwickelt haben. Von daher, wie fandst du den Trailer?
Ich fand den Trailer erst ein Stück weit noch zurückhaltend, man sieht nicht ganz so viel. Ich fand ihn gut von der Stimmung, weil man dieses Telefonanschluss nicht erreichbar Jingle da zum Beispiel so schön in den Soundtrack mit eingebaut hat. Ich fand, er gibt nicht so viel her, ist schon mal gruselig genug, hat so auch so, nicht so Silent Hill, aber schon so ein bisschen Computerspiel-Vibes, wo er auf das Polizeiauto zurennt. Mhm. Das fand ich sehr stark. Und wer rennt zu? Austin Abrams, fand ich auch sehr interessant. Kennt man zum Beispiel von Euphoria. Paul Walter Hauser hat man noch nicht gesehen, glaube ich zumindest. Und fand ich
stark gealtert für die Rolle.
Hat erstmal Spaß gemacht und ich habe mir auch die Netflix Resident Evil Sachen teilweise angeguckt, weil ich einfach so interessiert war. Waren also mixed, aber sieht gut aus. Können mir aber auch vorstellen, dass es wieder ein Film ist, wo ich jetzt wieder was zu meckern habe oder wo ich bin ja nicht so im Horrorgenre drin, weil es mich oft nicht so abholt. Wie ist es bei dir?
Ich würde mir wünschen, dass es gut wird. Ich hatte so ein Stück weit, als er dann diese Tür aufmacht und in dieses Haus dann da reingeht, hatte ich zuerst so ein bisschen den Verdacht, oh, gehen sie jetzt tatsächlich Richtung Resident Evil 7? Mhm. Also diese First-Person-Games, die jetzt sozusagen das Franchise um Resident Evil ja so ein bisschen in die Neuzeit transportiert haben und wieder salonfähig gemacht haben.
Mhm.
Sei es dann aber doch nicht danach aus. Ich bin sehr gespannt, ob sie trotzdem sich dort Inspiration holen und nicht mehr so sehr bei den alten Sachen. Denn da ist es ja so, diese ganzen etablierten Figuren, die es so gibt, um Leon Kennedy und so weiter, da gibt es so eine große Fanbase drumherum. Wenn du die neu castest und so weiter, da gibt's dann, also ich bin gespannt, ob es irgendwelche Goodies gibt und was sie da vorhaben. Weil, sind wir mal ehrlich, ich hatte das Thema Franchise ja gerade bei Mortal Kombat. Natürlich, wenn die ein Resident Evil 1 bringen, und ich sag's zwar immer wieder, es muss in erster Linie ein guter Film werden, aber natürlich schielen die direkt schon in eine Fortsetzung und
Fortsetzung. Natürlich, gerade bei so einem Namen. Ja.
Genau. Ja, aber 17. September ist ja noch eine Weile hin und ich bin mir sicher, das hat er ja jetzt eher mal so was von so einem Stimmungstrailer.
Ein
ich könnte mir vorstellen,
Anteaser.
Da gibt es auch noch so einen Storytrailer.
Ja, denke ich auch. Wir müssen uns noch einen Monat weiter gedulden auf den nächsten Film und zwar Clayface. Der kommt erst am 22. Oktober in die Kinos und da dachte ich erst so, ja, auch wieder so Horrorfilm, aber ich fand den Trailer tatsächlich sehr gut gemacht, auch hier wieder von der Stimmung, ähnlich wie Resident Evil gerade, bis ich dann mal geschnallt habe, dass das ein DC-Film ist.
Jo, ich wollte gerade sagen, jetzt Bonnie, kommt Alex. Wie ist denn dein Wissen um die Figur des Clayface?
Ich musste lange kramen und dann dachte ich so, den kenne ich doch aus der Animated Batman Series, oder? Ja, und da dachte ich so dann, das war doch der Typ, der in die Schminke gefallen ist, ne? Irgendwie, war das so? Und dann selbst zum Clay-Schminken irgendwas bla genau. wurde.
Genau, also ja, ich bin gespannt, wie sie jetzt hier die Origin-Story lösen, aber Fakt ist, dass es halt ein Bösewicht ist, klassischerweise in den Batman-Comics, wie du schon gesagt hast, also ein wiederkehrender Gegenspieler von Batman. Und als ich gehört habe, es gibt dazu einen Film, war ich sehr verwirrt, weil, ich formuliere es mal vorsichtig, Sony hat das ja probiert mit den Marvel-Schurken Origin-Stories um Morbius. Ich will eigentlich gar nicht zu sehr ausholen. Und das ist ja alles hart vor dem Baum gegangen. Jetzt haben wir das hier aus der, ich will nicht sagen, aus der DC-Ecke. Mhm. Ne? Da sind ja jetzt andere Leute auch am Drücker. Und was mich dann aber hat aufhören lassen, einer der beiden Schreiberlinge war halt fucking Mike Flanagan. Mhm. Wo ich sage, okay.
Fanboy.
Now you got my attention. So, und tatsächlich ist der Trailer das wirklich gut gemacht. Ich habe nur halt diese Bedenken, wenn ich mich für einen Protagonisten sozusagen begeistern, wenn ich weiß, dass er ein Bösewicht wird. Mhm. Weil das quasi sozusagen die Bestimmung dieser Figur letztlich ist. Sein Platz im DC-Universum. Und da bin ich halt hin und her gerissen.
Okay.
Aber Trailer sah gut aus.
Ja, überraschend also gut. Ich habe sonst auch nichts weiter hinzuzufügen. Fand den Trailer stark. Es könnte mal wieder ein DC-Film sein, wo ich denke, den würde ich mir auch mal wieder mit drauf planen. Und ich finde es ganz gut. Man muss ja nicht sagen, also wir wissen ja, dass das DCU, ne, also das Cinematic Universe, irgendwie nicht so richtig gezündet hat. Aber vielleicht ist ja auch ein Vorteil zu sagen, wir machen eben keine zusammenhängende Filme, sondern konzentrieren uns jetzt halt so auf so eigenständige
Leuchtturmprojekte. Ich weiß nicht, ob es das ist oder ob es halt wieder dann doch das Genie und Wahnsinn von James Gunn ist, zu sagen, wir nehmen so eine wenig etablierte und in Realfilmen quasi noch gar nicht etablierte Figur, wo die Leute auch nicht so gut kennen und versuchen die so ein bisschen, ne, in den Mainstream zu pushen. Ne? Ich meine, Guardians of the Galaxy kannte ja auch niemand.
Ja, auch gut möglich.
So.
Gut
ja, möglich. Ich bin gespannt.
Ja, bin ich auch. Dann rutschen wir noch mal ein bisschen nach vorne und zwar wieder in den August. Da kommt jetzt ein Film, das dauert noch ein bisschen, bis er rauskommt, aber im Verhältnis, wie lange er schon unterwegs ist, müssen wir dann tatsächlich gar nicht mehr so lange drauf warten und zwar Coyote versus Acme. So, kriegen wir das noch mal zusammengeschustert, was das jetzt für ein Film ist, Alex?
Na, das war ein Tax Write-Off von Warner Brothers, der also für immer verschwinden sollte. Und dann aber, ich sag mal, im weitesten Sinne jetzt doch wiederbelebt wurde und auch im Trailer mit diesen Infos letztlich ein bisschen kokettiert. Mhm. Was ich gar nicht so tatsächlich dann final auf dem Schirm hatte, ist, dass der schon einfach full blown, ich glaube, weiß ich nicht, ab 18 ist oder zumindest mindestens mal sich klar an Erwachsene richtet. Was ich aber sagen muss, alles, was ich gesehen habe, und da inkludiere ich übrigens auch den Teaser zum Trailer, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, die haben 24 Stunden vorher einen Teaser rausgebracht.
Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Der ist anders lustig, weil da einfach nur Will Forte in dem Stuhl sitzt und das halt irgendwie anmoderiert und du siehst dann so kurze Fragmente, die dann am Ende schlussendlich im Trailer sind, aber es ist genau... Ich finde es super. Alles, was ich gesehen habe, war großartig. Ich finde, er sieht unglaublich hochwertig gemacht aus und ich stehe einfach auf diesen Roger Rabbit Space Jam Art Style. Mhm. Gibt nicht viele Filme, die das machen und ich fand jede Szene, wo sie es hier machen, nailed es. Sieht einfach richtig geil gemacht aus und ich sag mal, alle Leute, die mit Looney Tunes in den 90ern, Animaniacs, yada 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 aufgewachsen sind, die sind jetzt in unserem Alter oder vielleicht noch ein bisschen älter und für die ist der Film und dass die da John Cena als Bösewicht haben und Will Forte letztlich als Anwalt für den Kojoten, der halt Acme verklagt, weil die scheiß Produkte halt einfach nicht funktionieren, ist so hanebüchen, dass es, ich find's super, also der Trailer ist alles, was ich mir erhofft habe. Und das kommt leider heutzutage nur noch sehr selten vor. Und ich finde es unglaublich schade, dass wir keinen deutschen Kinostarttermin haben. Aber ich möchte den unbedingt sehen.
Ich muss nochmal nachgucken. 2023 hatten wir es hier mal im Podcast besprochen, dass der Film halt, weil Warner ihn nicht mochte, wegen genau Steuerabschreibung irgendwie in den Giftschrank kam. Und Ketchup Entertainment hat ihn jetzt gekauft und bringt ihn jetzt halt endlich raus. Ich fand den Trailer nicht ganz so großartig. Ich fand schon, man sieht so ein bisschen den Scope, dass er nicht allzu groß ist.
Klar, klar.
Er sieht für mich so ein bisschen wie so Chip und Chap aus. der letztens wieder bei Disney Plus rauskam. Also ein bisschen erwachsener, wie du es gerade schon gesagt hast. Vielleicht nicht FSK 18, aber so ein bisschen mehr
Gröber,
ein bisschen mehr raunchy irgendwie.
Ich wollte nur sagen, ganz klar nicht an Kinder gerichtet. Lass mich vielleicht so formulieren.
Genau, nicht so stark an Kinder gerichtet. Ich glaube, da war jetzt nicht so viel Geld, also war schon einiges an Geld im Spiel, aber maybe wird es kein Hit. Aber vielleicht ist es einfach nur eine solide Nummer, die einigermaßen ihre Ausgaben wieder einspielt. Alle haben eine gute Zeit und vielleicht
das würde ich mir halt aber mindestens wünschen.
Ja, und vielleicht macht es mal die Tür auf, dass man nochmal was anderes in diesem Universum nochmal neu probiert oder weiterführt.
Ich persönlich finde es geil, wenn es ein Milliardenfilm wird, einfach nur um Warner nochmal richtig abzuwatschen. Einfach nur aus Trotz 3 Kinokarten kaufen statt einer.
Das ist auch eine gute Taktik. Können wir noch einen Aufruf starten, sobald es dann in Deutschland mal anlaufen sollte oder das Ding fällt bei HBO Max rein oder keine Ahnung. Ja,
also ich markiere den auf jeden Fall, wann auch immer er dann irgendwie mal in den Releases auftaucht, wenn wir einen deutschen Kinostarttermin haben, ganz sicher.
Finde ich gut. Und dann stehen wir noch hier auf den letzten Kandidaten in diesem Jahr auch schon für heute in dieser Trailer-Auswahl. Das war zu kompliziert. Ich sage einfach Godzilla Minus Zero. Da haben wir jetzt den ersten Teaser-Trailer und da freut sich Alex wahrscheinlich auch ganz dolle. Oder konnte dieser Trailer auch wie viele andere nicht deine Erwartungen erfüllen und dich anfeuern?
Erwartungen voll erfüllt letztlich. Also macht er eigentlich so weiter, wie der letzte Film aufgehört hat. Nur, dass er ich bin gespannt, wo sie damit hinwollen. Ich meine, die letzte Einstellung teasert an, dass der Kollege...
Ich wollte gerade sagen, man weiß, wo sie hinwollen anscheinend, wo er hin will.
Und ich bin halt gespannt, wie sie das halt in die Story verweben, wie sie von Japan tatsächlich an die Ostküste kommen.
Climate Change.
Ob es nur eine kurze Sequenz ist, dass er da auch mal aufgetaucht ist und dann switchen wir wieder zurück. Nachrichten, er taucht wieder in Japan auf oder so.
Ja.
I don't know. Wir hatten ja auch einen Cliffhanger, auf den sie jetzt noch nicht so groß eingezahlt haben aus dem ersten
nicht,
Teil.
Ja.
Noch nicht, genau. War ja auch nur ein Teaser. Aber jo, bockt mich mega und auch hier leider nur Kinostarttermin 6. November für die USA. Deutschland noch keinen festen, aber ich hoffe, dass sie sich den Gefallen tun, hier nicht zu lange zu verzögern und dass wir hier eine massive internationale Kinoauswertung bekommen und der richtig auch hier wünsche ich mir, dass er mega steil geht. Und nicht nur so ein heimlicher Hit und wir bringen ihn dann vielleicht nochmal in Schwarz-Weiß ins Kino und bla bla.
Ja, könnte ich mir trotzdem vorstellen, weil japanischer Film, dass man sich da gerade in Deutschland dann immer noch zurückhält, auch wenn es ein Godzilla-Film ist.
Ja, und guten Untertitel erfinden noch für Minus Zero und dann läuft das schon.
Das stimmt, er ist zurück, keine Ahnung. Jetzt aber richtig oder keine Ahnung. Ja, ich bin auch gespannt von dem Trailer oder den Teaser jetzt schon mal gut. Er sah für mich nicht ganz so hochwertig aus wie der erste Film. Vielleicht lag es noch nicht an den finalen Effekten oder lag ein Filmkorn drauf auf dem ersten, dass es da ein bisschen organischer wirkte, weiß ich nicht. Bin aber auch gespannt, vor allem mit der letzten Einstellung, wo es hingeht. Die letzte Einstellung hat auch nochmal gezeigt, dass sie es immer noch verstehen, wie Scale funktioniert im Gegensatz zu Godzilla vs. Kong. Und wenn er kommt, ja, go for it. Ich könnte mir vorstellen, dass wir aber wieder ein paar Monate warten müssen, bis er dann nach Europa.
Ja, ich befürchte das Schlimmste, weil die sind ja die Japaner ein bisschen eigen mit der Herausgabe der Lizenzen, so formuliere ich es mal.
Ja, stimmt, das kommt ja auch noch dazu, hast recht. Aber ich glaube, er ist immer noch auf Netflix, wenn ich mich nicht irre, oder war es zumindest lange Zeit. Vielleicht rutscht er ja dann auch da wieder relativ schnell rüber. Ich glaube, er war auf Amazon Prime, hat er die Premiere dann in Europa, in Deutschland.
Ja, er ist noch auf Netflix. Auf nice. Netflix sind im Prinzip alle.
Nice.
Godzilla, nice. Emmerich Godzilla, Minus One.
Vielleicht haben sie ja dann wieder einen kurzen Draht und kriegen ihn relativ schnell rüber. Warum denn auch nicht?
Warum denn auch nicht?
Und damit, nice. Alex, sind wir am Ende unserer ersten Folge seit lang. Ich will nicht drauf rumhacken.
So schnell ging die Zeit rum.
Ja, Mensch, da ist schon wieder jetzt, ne? So schnell ist die Katze im Sack.
Jo. Weißt du noch, wie wir rausgehen üblicherweise?
Ich würde es versuchen. Meistens empfehle ich, glaube ich, den Zuhörerinnen, uns einfach auf Social Media zu folgen, damit sie im Zweifelsfalle am Ball bleiben oder mit uns interagieren können und sage ihnen, dass sie uns finden können unter unserem Namen
Insert Podcast.
Und dann zum Beispiel bei Instagram auch den gleichnamigen Hashtag benutzen dürfen.
Insert Podcast.
Gerne bei Spotify, wenn ihr gerade hier seid oder iTunes, wo auch immer, 5 Sterne geben, eine Bewertung schreiben, uns schicken. Wir freuen uns über jedes Feedback.
Ja, 5 Sterne, Gruß und Kuss. Wir freuen uns.
Genau. Habe ich irgendwas vergessen?
Nee.
HDL-Knutsch?
Ich glaube nicht.
Wir hören uns.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass wir uns hier wieder in den virtuellen heiligen Hallen eingefunden haben, nach 3-monatiger Abstinenz.
Ach, so zu wenig.
Ich habe meinen Fix bekommen.
Geil.
Und bedanke mich, hoffe, dir geht's auch wieder besser jetzt und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und sage einfach bis ganz bald, bye bye.
Bis dahin, ciao, ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.